Meine Predigt passt heute so ein bisschen dazu. Und zwar wird es heute sehr politisch. Aber ihr kennt mich ja, ich habe zu allem eine starke Meinung. Schon allein von meinem Wesen her. Und hatte irgendwie so den Eindruck, vor allem auch, weil wir letzte Woche so ein bisschen über große Umwege dahin gekommen sind, das nochmal aufzunehmen. Und zwar haben wir das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich das Gefühl habe, irgendwie sind es gerade mega turbulente Zeiten. Wir hatten jetzt fast 30 Jahre in Deutschland ein recht bequemes Leben, es ging uns gut. Auch gesellschaftlich relativ homogen, meinte man zumindest. Und plötzlich brechen Turbulenzen auf. Und die Präsidentschaftswahl letzte Woche betrifft uns irgendwie alle. Man kommt ins Diskutieren, jetzt bin ich natürlich auch Kind meiner Generation mehr online und die Welt ist kleiner geworden im Zuge der Globalisierung und du bist auf Facebook und unterhältst dich mit irgendjemandem aus Pennsylvania, ohne den zu kennen und kommst in Diskussionen hinein und dann wirst du gefragt, ey, was geht's dich denn an, du bist ja in Deutschland. Aber diese Frage ist, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft so nicht mehr richtig. Denn unsere Welt ist so klein geworden, dass es uns was angeht, was in Mosambik geschieht und was in Afrika allgemein geschieht und was in den USA geschieht und in der Ukraine. Und wenn der Sack Reis in China umfällt, dann geht uns auch das was an. Und deshalb merke ich, es beschäftigt uns ja sehr. Und man könnte Angst bekommen. Und man könnte sich auch mega zoffen und streiten. Ich habe auch in meiner Freundesliste auf Facebook Menschen, wo mein Finger schon ganz oft über dem Entfrienden-Button war. Und ich dann jedes Mal denke, nein, das ist nicht die Lösung. Und dann hat jemand gefragt, ja, aber was ist denn die Lösung? Auf irgendwie einer ganz säkulären Seite. Und ich habe gesagt, ey Jesus, zeig mir doch mal einen Lösungsansatz. Und ich bin auf die Bergpredigt gekommen. Und möchte euch gerne die einleitenden Worte zur Bergpredigt vorlesen, die ihr alle kennt. Das sind nämlich die Seligpreisungen. Und ich habe hier die Übersetzung aus der NGÜ. Und danach gehe ich nochmal auf meine Gedanken darauf ein. Ich lese es euch mal vor. Also Matthäus 5, 1-16. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Söhne genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch, jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts. Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und wie gesagt, wir sind mit diesem ganzen politischen Geschehen um uns herum konfrontiert und wir fühlen uns betroffen. Ich fühle mich betroffen. Und wir merken, dass plötzlich auch Welten aufeinander prallen. Wir finden uns in Diskussionen verstrickt und da kann es dann auch zum Beispiel sein, dass Brüder einander den Kopf einschlagen möchten in einer Diskussion. Dass Menschen, die eigentlich den gleichen Herrn haben, die sagen, hey, ich folge Jesus nach, so völlig unterschiedliche Sichtweisen und Standpunkte haben können. die vielleicht auch unlösbar erscheinen. Und dann wird ganz oft versucht, dieser Knoten irgendwie auf so einer christlichen Basis gelöst zu werden. Indem man sagt, naja, betrifft uns ja letztendlich nicht, denn Jesus war ja nicht politisch. Und das, glaube ich, können wir so nicht stehen lassen. Weil ich glaube, dass es uns durchaus betrifft, weil Jesus uns einen Auftrag für diese Welt gegeben hat. Und zwar schon tatsächlich im 1. Mose. Über diese Welt. Wir übersetzen Herrschen ja gerne und denken mit den Bildern von Herrschern, die wir im Kopf haben, immer drauf. Aber Gott hat sich das anders vorgestellt, diese Welt zu beherrschen und zu verwalten. Und wir sind Teil im Hier und Jetzt in dieser Welt. Und ich glaube, wir sind als Christen geradezu verpflichtet, eine politische Meinung zu haben. Und können nicht die Augen davor verschließen. Und ja, Jesus kam nicht als irdischer Herrscher, wie die Leute sich das gewünscht haben. Die jüdische Weltanschauung war ja, es kommt der Messias und er macht unsere Feinde platt. Und dann wird er herrschen, wir werden mit ihm herrschen. Und sie fühlten sich da so mit an die Könige zurückerinnert. Und das war ihre Sehnsucht, die sie hatten, weil sie diese Gerechtigkeit auch haben wollten. Er kam nicht als irdischer Herrscher. Das war das, was ja Herodes auch befürchtet hatte und was seine Nachfolger sich so sehr erhofft hatten. Und dennoch hat er das Establishment ganz schön aufgerüttelt und aufgemischt mit dem, was er nämlich gepredigt hat, mit dem, was er dargestellt hat. Und auch auf eine Art und Weise, die für die Welt nicht so ganz begreifbar ist. Wir würden, glaube ich, heute zusammen, boah, voll die Hippies. Und ich glaube, an den Seligpreisungen, die die Bergpredigt so einläuten, können wir ganz gut erkennen, wie sehr Jesus die Welt auf den Kopf gestellt hat und welche Prinzipien er vertritt. Und ich glaube, diese Einleitung, er fängt ja an damit zu sagen, selig zu preisen sind diejenigen, die arm sind vor Gott. Und ich glaube, ein Element, das uns Christen ausmacht und auch ausmachen sollte, ist Demut. Und gerade Demut ist in unserer Gesellschaft ein Zeichen von Schwäche. Von absoluter Schwäche, von jemandem, der sich nicht durchsetzen kann. Der keinen Biss hat und nicht weiß, wo es im Leben lang geht. Wir haben auch gerade ja echt so eine furchtbare Schlammschlacht erlebt. Also es ist ja sehr, sehr beispielhaft, negativ beispielhaft, wie die US-Wahl abgelaufen ist. Und gewonnen haben nicht die Leiter und Politiker, die demütig waren. Die sind noch nicht mal zu den Spitzenkandidaten geworden. Und einmal mehr zeigt uns, dass Demut vor den Menschen nicht zählt, sondern der Demütige verschwindet auch in unserer Gesellschaft von der Bildfläche. Aber dieses tiefe Empfinden, dass ich Gott ausgeliefert bin, dass ich von ihm abhängig bin und so mit gefühlt leeren Herzen und leeren Händen und mit so einer ganz tiefen Sehnsucht, die nur er stillen kann, vor ihm stehe. Das demütigt mich. Und gleichzeitig erdet es mich auch. Weil ich einfach weiß, hey, ohne meinen himmlischen Vater bin ich nichts. Ohne ihn hat mein Leben tatsächlich keinen Sinn. Mir hat letztens jemand gesagt, eine sehr oft in meinen Augen erfolgreiche Person, die einen mega guten Job hat und so rein aufs Leben gesehen alles hat, was man braucht, gesellschaftlich gesehen, um glücklich zu sein. Und dann sagt diese Person zu mir, ich habe das Gefühl, mein Leben hat keinen Sinn. Ey, das ist so schmerzhaft, das zu hören. Selig sind, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Und ich weiß, ich stehe vor ihm in meiner Auslieferung an ihn mit nichts. Und mir steht plötzlich der ganze Himmel offen und der ganze Himmel zur Verfügung. Mit seinem ganzen Reichtum, mit allem, was Gott an Güte und Barmherzigkeit und Guten für uns hat. Und ich muss es mir nicht mit Ellbogen erkämpfen. Weil Gott sagt, hey, du bist arm vor mir und ich öffne dir hier den Himmel. Und das ist ein Riesengeheimnis. Und das ist nur so schwer vorstellbar. Und das ist etwas, was so schwer verständlich ist, dass diese komplette Abhängigkeit von Gott uns viel reicher machen kann, als ein Mensch sich vorstellt und an sich raffen kann. Und dann kommen ja die Seligpreisungen und in dieser ganzen Ansammlung an Seligpreisungen lese ich eins heraus. Und zwar den Hunger danach, dass Gottes Reich mit all seinen Symptomen sich ausbreitet. Den Hunger danach, dass das Reich Gottes sich ausbreitet durch uns. Durch diejenigen, die das tun. Durch diejenigen, die sind. Unser Gott ist gerecht. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Verständnis von Gerechtigkeit haben wir. Wenn Gott gerecht ist, ist er also daran interessiert, dass wir als Verwalter seines Reiches uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und zwar, egal wie viel es uns kostet. Also das heißt, glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das heißt, ein tiefes Grundbedürfnis haben. Hunger und Durst, also Nahrung, fassen wir es mal zusammen, ist ein elementares Grundbedürfnis. Es gibt so ein paar Leute, die angeblich von Lichtnahrung leben können. Habe ich noch nicht kennengelernt. Aber Lebensmittel sind ein Grundbedürfnis. Und wenn wir danach hungern und dürsten sollen, dann muss es uns ein Grundbedürfnis sein, dass Gerechtigkeit zum Tragen kommt. Es muss uns ein Anliegen sein, dass Gerechtigkeit stattfindet, dass Ausbeutung, Ausgrenzung, Ausweisung, Ausnutzung sich nicht lohnen. Und gleichzeitig, und jetzt komme ich wieder auf diese Frage, was ist gerecht, zurück, gleichzeitig sind wir ja herausgefordert, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Weil Auge und Auge und Zahn ist durch Jesus hinfällig. Ich meine, das war von Gott schon ganz gut gelöst, eine Verhältnismäßigkeit im Gesetz zu verankern. Dass, wenn ich dir jetzt nicht das, wenn ich dir das Auge aussteche, du nicht meine ganze Familie abschlachtest, weil ich dir das Auge ausgestochen habe, sondern dass es heißt, hey, es muss eine Verhältnismäßigkeit da sein. Aber Gnade ist unser neues Zahlungsmittel. Gnade ist das neue Zahlungsmittel. Und nicht mein Auge für dein Auge und andersrum. Und da stellt Jesus schon wieder die Welt auf den Kopf für die Leute. Für die war das ganz klar, was gerecht ist. Und Jesus kommt und sagt, hey, Moment, gerecht ist Gnade. Und das ist herausfordernd für uns. Ey, ich kenne Leute und die schreiben so Mist und ich denke, wo ist meine Bratpfanne? Und dann merke ich, oh, Fülke, das ist nicht Gnade. Und dann ist es gut, dass man nochmal überlegen kann, bevor man schreibt. Gott ist barmherzig, also möchte er, dass wir seine Barmherzigkeit leben. Gott ist Friedensstifter. Jesus ist der Friedenfürst. Jesus ist der Friedensfürst. Also ist es ihm ein tiefes Bedürfnis, dass wir uns für Frieden einsetzen. Wenn wir Jesus-mäßig sein wollen, wenn wir, erinnert ihr euch an diese Prototypform der Ausstecherle? Also wenn wir Jesus gleichförmig sein wollen, dann sind wir auch Friedensfürsten. Das heißt, wir setzen uns für Frieden ein. Und diejenigen, die Frieden stiften, nennt Gott seine Söhne. Und ihr wisst ja, wir sind alle Söhne und alle Bräute. Das kann man ja gar nicht oft genug sagen. So viel zur Gender-Debatte. Warum mache ich das heute? Warum sage ich heute sowas Politisches? Weil ich A, den Eindruck habe, dass Jesus mir das aufs Herz gelegt hat. Und weil ich B, glaube, dass uns wirklich turbulente Zeiten, was das betrifft, bevorstehen. Ich glaube, dass Brexit und Trump und Le Pen und wie die alle heißen, dass das und die AfD, dass es Anfänge dessen sind, dass sich jetzt zeigt, was unsere Gesellschaft durchsäuert hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, da kommt unsere Herausforderung. Ich glaube, es ist unsere Herausforderung, uns nicht von billigen Ködern blenden zu lassen. Und ich weiß, dass leider viele Christen der AfD auf den Leim gehen, weil sie eine christliche Familienpolitik verfolgen und weil sie vorgeben, das Christentum in unserem Land als vorherrschende Religion bewahren zu möchten. Möchten zu bewahren. Ja, man versteht das.
Wow.
und genauso sind auch viele Christen Trump aus Angst vor Islamisierung und wegen seiner Aussagen zum Thema Abtreibung auf den Leim gegangen. Und man liest viel und unterhält sich auch mit anderen Christen, und das sind nicht schlechte Leute. Wir müssen hier aufpassen, dass wir kein Feindbild aufbauen. Das sind auch nicht doofe Leute. Aber man unterhält sich und dann merkt man, ey, man wird immer mehr gewarnt, immer mehr gewarnt, immer mehr gewarnt. Immer mehr davor gewarnt, nicht dem Zeitgeist zu verfallen, der Familien bedroht. Oder das Christentum bedroht. Oh nein, es ist ein neuer Moslem in die Straße gezogen, das Christentum ist bedroht. Und ich sage aber, es gibt einen Zeitgeist, und den finde ich noch viel gefährlicher, und das ist Angst. Und das ist gerade unser Zeitgeist, Angst. Und das ist der Zeitgeist, der gerade umgeht und versucht, Menschen zu verschlingen. Und Angst ist echt wie so eine ganz hochinfektiöse Krankheit, die zu einem ganz bösen Geschwür anwachsen kann, nämlich zu Hass. Und das Ding ist, es ist wie bei einer Erkältung. Ich weiß nicht, wie eure Erkältungen entstehen. Bei mir ist es so, ich habe wohl eine Inkubationszeit und dann wache ich auf und es tut alles weh und ich bin halt krank. Ich merke das oft nicht. Und ich glaube, mit Angst ist es genauso, dass es etwas ist, was in einem aufblüht und plötzlich merkt man, ach scheiße, es ist da. Und ich erkenne das bei mir auch. Bei Nicola im Kindergarten sind einige Flüchtlingsfamilien mittlerweile, also Flüchtlingskinder mit drin. Und na, dann kommt da die Frau und ist verschleiert und so. Und ich merke, in meinem Herzen hat sich was festgesetzt, dass ich denke, na toll. Und frag mich, Mann, wo kommt das her? Ich habe gesagt, Jesus, das will ich nicht. Mal wieder Unkraut jäten. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und deshalb heißt es, wir dürfen uns nicht anstecken lassen von der Angst. Und wie wir dieser Angst begegnen sollen, zeigt sich meiner Meinung nach ganz gut in den Seligpreisungen. Wir begegnen dieser Mauer der Angst mit Barmherzigkeit. Auf denjenigen gegenüber, die falsch liegen. Wisst ihr, es ist einfacher, so ein Feindbild zu haben und zu sagen, weg damit, wollen wir nicht. Also es ist viel schwerer, jemanden sich in Barmherzigkeit zu öffnen und zu sagen, hey, ich trete in Diskurs mit dir. Wir begegnen der Angst mit Frieden, mit Gerechtigkeit, mit Sanftmut, mit reinen Herzen, die nicht vergiftet sind durch Hass. Und warum? Weil Jesus sagt, dass wir das Salz sind. Dass diesem Leben auf dieser Erde die Würze gibt. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, mein Leben hat keinen Sinn, dann sage ich, komm, ich gebe dir ein bisschen Salz in die Suppe. Dann schmeckt es schon besser. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, mein Leben hat keinen Sinn, dann sage ich, komm, weißt du was, ich halte mal die Lampe für dich und wir finden den Sinn. Wir sind Licht dieser Welt. Und deshalb lassen wir uns von der Angst nicht übermannen. Und deshalb lassen wir uns auch von Hass nicht übermannen. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, Gott hat diese Welt geliebt. Und Liebe ist seine Motivation gewesen, seinen Sohn zu geben. Nicht, weil er den Islam hat gesehen oder weil er wusste, dass dieses und jenes passiert, sondern Gott hat gesagt, hey, ich liebe diese Welt und ich möchte, dass diese Welt meinen Frieden erlebt. Und das ist seine Motivation und das ist letztendlich auch unsere Motivation, egal wer unser Gegenüber ist. Und ja, hey, es ist gut, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen, wie der Frage der Abtreibung. Aber lasst uns das doch nicht auf so einem populistischen Level machen, sondern lasst uns da tiefer schürfen und differenzierter rangehen. Lasst uns mit der Liebe auch da rangehen, die nämlich nicht vergisst, warum Frauen sich zu diesem Schritt manchmal entscheiden. Lasst uns damit konfrontieren mit den Fragen, die die Welt hat. Wenn man ganz theoretisch über Dinge spricht, dann ist es so einfach, Antworten zu finden und einen niederzubibeln. Da steht's. Und das hilft manchmal den Menschen nicht weiter. Sondern lassen wir uns doch von ihrer Not berühren. Lassen wir uns von ihren Sorgen berühren. Lassen wir uns darauf ein, zu schauen, wie kann ich dir Gerechtigkeit verschaffen, was darf es mich kosten? Das ist anstrengend. Hey, aber, gute Nachricht, wir haben eine Kraftquelle. Unsere Funzel geht nie aus. Unsere Fackel brennt nie runter, weil Jesus unsere Fackel ist. Unser Salz wird nicht fad. Unsere Suppe ist immer lecker, egal wie die Umstände aussehen. Weil er immer nachwürzt. Und das ist die ultimativ gute Botschaft, die wir haben. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber hey, wisst ihr was? Ich habe die Welt überwunden. Und wenn Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit ist, was haben wir zu verlieren? Und das ist der Grund, warum wir das Zeug tun. Weil wir Salz sind, weil wir Licht sind. Und das ist unsere Berufung für die nächste Zeit. Den Menschen zu zeigen, hey, es gibt Hoffnung und es gibt Mut und es gibt einen Widerstand, der gewaltfrei ist. Und ich bin echt gespannt, was auf uns zukommt, aber ich weiß, wir sind nicht allein. Der Heilige Geist ist mit uns und Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit für diese Welt. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Und dann lasst uns jetzt worshipen und ihm das wiedergeben und ihm das zeigen und sagen, Herr Jesus, wir stehen mit nichts vor dir, aber wir wissen, der Himmel steht uns offen. Und der Himmel steht Deutschland offen, der Himmel steht den USA offen, der Himmel steht der ganzen Welt offen. Und wir holen den Himmel auf die Erde.
Yes.
Amen.
Amen.